NDR Info. Redezeit.
Heute mit dem Thema Streit ums Sorgerecht. Was ist nach einer Trennung die beste Lösung für die Kinder? Am Mikrofon ist Michael Weidemann. Einen schönen guten Abend. In Deutschland wird jede dritte Ehe im Laufe der Jahre geschieden, mit weitreichenden Folgen für die Kinder. Und auch wenn sich unverheiratete Paare trennen, sind Söhne und Töchter oft die Leidtragenden. Statt sich gemeinsam um das Wohl der Kinder zu sorgen, wird der Streit ums Sorgerecht dann nicht selten vor Gericht ausgetragen. Dabei gibt es durchaus Möglichkeiten, auch ohne juristisches Verfahren zu einer Einigung zu kommen. Welche Wege gilt es dann zu beschreiten? Kann eine Mediation dabei helfen, den Kontakt zwischen Vater und Mutter nicht abreißen zu lassen, damit die Kinder eine Chance haben, harmonisch mit beiden Elternteilen aufzuwachsen? Darüber wollen wir heute Abend diskutieren, mit Ihnen und mit Expertinnen und Experten, die wir in unsere Sendung eingeladen haben. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 08000 441777. 08000 441 3 mal die 7. Oder beteiligen Sie sich übers Internet an unserer Sendung. ndr.de/redezeit ist unsere Internetadresse. Suchen Sie sich auf der Seite dann das Thema der heutigen Sendung heraus, klicken es an und dann können Sie uns eine E-Mail schicken. Die Beziehung ist gescheitert. Oft herrschen Wut, Enttäuschung und sogar Rachegelüste unter den Ex-Partnern vor. Früher ging das dann im Kampf weiter mit der Frage, wer bekommt die Kinder? Heute heißt es, wer darf sie wann bei sich haben? Welche Mitspracherechte haben Vater und welche die Mütter? Die Interessen der Kinder rücken dabei nach wie vor oft in den Hintergrund. Was also tun, um ihnen im Rosenkrieg nicht mehr als unvermeidbar zu schaden? Was meinen Sie? Machen Sie mit bei der Redezeit. 08000 441777 ist unsere Telefonnummer. Thomas Christis hat Passanten auf der Straße gefragt, was müssen Eltern, die sich trennen, beachten, um das Wohl ihrer Kinder nicht aus den Augen zu verlieren?
Dass man sich erstmal zusammensetzt und in Ruhe miteinander spricht und seine Streitigkeiten da außen vor lässt.
Die Eltern sollten untereinander reden und auch mit den Kindern.
Ja, indem man sich darüber gut abstimmt, wann die Kinder wo sind und dass die Kinder aber auch mitreden dürfen, bei wem sie aus bestimmten Gründen zu bestimmten Zeitpunkten gerne sein möchten. Weil man eben auch den Kindern einfach einräumen muss, dass es schon Themen gibt, die sie lieber mit Papa oder mal mit Mama besprechen.
Man sollte sich begleiten lassen in dieser Phase. Familienberatung oder so, genau.
Mediation ist, sie holen sich einen Dritten mit an den Tisch, der eben regulativ eingreift in diese Gespräche, um eben diese Beschimpfungen zu vermeiden, auch die Partner darauf hinzuweisen, geht trotzdem sorgsam miteinander um, ne, und eben denkt an das Schicksal eurer Zwerge, die ihr da in die Welt gesetzt habt. Ne?
Naja, dass sich die Eltern auf jeden Fall einig sind und dass sie sich nicht vor den Kindern streiten und dass sie immer an das Wohl der Kinder denken sollten und nicht ihren Kopf durchsetzen, sondern wirklich, was ist für mein Kind wichtig und nicht, was ist mir jetzt wichtig, wie kann ich vielleicht meinem Ex-Partner schaden, sondern wirklich nur an die Kinder denken in dem Fall.
Stimmen von der Straße, zusammengetragen von Thomas Christis. Was meinen Sie, wie kann man die Kinder am besten aus diesen Streits heraushalten? Was kann man tun, um den Schaden für sie so gering wie möglich zu halten? Rufen Sie uns an 08000 441777. Damit zu unseren Gästen heute Abend in der Redezeit. In einem Studio von Radio Bremen begrüße ich Yasar Katkoday. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Herr Katkoday ist Psychologe und Gerichtsgutachter für Familienrecht. Wagen wir erst einmal einen Blick hinter diese verzweifelnden, wütenden und oft ratlosen Gesichter nach einer Trennung. Was macht diese Trennung mit Müttern und Vätern und in der Folge dann natürlich auch mit den Kindern?
Ja, grundsätzlich hat das viele Auswirkungen. Man darf aber nicht aus den Augen verlieren, dass eine Elterntrennung per se nicht zu katastrophisieren ist. Es gibt eine Vielzahl von Elternkonstellationen, die noch während des familiären Zusammenlebens eine so hohe Konflikthaftigkeit aufweisen, beispielsweise auch gewaltgeprägte Problembelastungen aufweisen, dass mit der schlussendlichen Auflösung der gemeinsamen Elternschaft die Grundlage für eine langfristige Entlastung geschaffen werden kann. Das heißt, diese Variante gibt es auch und die darf man in diesem Gesamtkontext grundsätzlich nicht aus den Augen verlieren. Allerdings ist natürlich mehrheitlich davon auszugehen, dass eine Elterntrennung eine gravierende Anpassungsleistung abverlangt von den Kindern und durchaus viel Leid verursacht. Das ganz ohne Frage. Es zeichnen sich in der Regel emotionale Belastungen ab, die die Kinder nur bedingt verarbeiten können. Das mündet in einem moralischen Dilemma, sag ich mal, dass sie ohne Eigeninitiative Vereinfachung der Situation gar nicht bewältigen können. Das ist eine emotional sehr komplexe und aufgeladene Situation. Und diese Vereinfachung auf Seiten der Kinder findet dann häufig statt, indem sich ein Kind beispielsweise vom betreuenden Elternteil hingezogen fühlt, also solidarisiert und zumindest vorübergehend vom außerhalb lebenden Elternteil distanziert. Das heißt, wir haben hier eine entwicklungspsychologisch nachvollziehbare Psychodynamik, die man als Teil von Bewältigungsbemühungen ansehen kann.
Versuchen wir das mal zu übersetzen.
Ja.
Das heißt, in der akuten Phase ist die Gefahr, dass sich Kinder von einem der Elternteile emotional distanzieren, am größten, so verstehe ich Sie.
Genau, zumindest emotional augenscheinlich. Das ist nicht unbedingt eine realistische Distanzierung und tatsächliche Ablehnung, sondern es ist eher etwas Demonstratives, um den einzig verbliebenen Elternteil, das ist in dem Fall häufig der betreuende Elternteil, um dessen Gunst nicht zu verlieren. Das nehmen Kinder schon sehr früh wahr. Das ist ein Loyalitätskonflikt, der da in den Vordergrund rückt.
Ja. Und löst das nachhaltige Schäden aus oder kann man das auch wieder einfangen dann später?
Generell gilt auf jeden Fall, dass eine vorübergehende Unruhe im Rahmen dieser Reorganisation der familiären Strukturen erwartbar ist. Schädigend sind erst die Nachtrennungsprozesse. Das heißt, ausschlaggebend ist immer das, was die Eltern im Nachgang aus der Situation machen. Und dazu zählt häufig der Einbezug in den elterlichen Interessenkonflikt, der sehr belastend sein kann für Kinder und überfordernd vor allem, die Beeinflussung durch einen der Elternteile oder beide oder vielleicht sogar auch der Boykott. Wir hatten jetzt gerade das Stichwort Umgangsregelung. Es kommt nicht selten vor, dass Elternteile den Kontakt zum getrennt lebenden Elternteil verhindern oder in irgendeiner Form einschränken.
Soweit also zur Problemlage. Bei mir hier im Hamburger Studio von NDR Info begrüße ich Petra Würth. Sie ist Mediatorin und Coach und dabei unter anderem spezialisiert auf Familienkonflikte. Schönen guten Abend, Frau Würth.
Guten Abend, Herr Rademann.
Frau Würth, Sie sind sozusagen auf der Lösungsseite vor allen Dingen aktiv. Das Ganze, was Sie machen, klingt da erstmal sehr vielversprechend. Den Streit schlichten oder wenigstens eindämmen, ohne gleich die Behörden einzuschalten oder gar die Gerichte zu bemühen. Aber die wenigsten wissen, glaube ich, wie sowas praktisch abläuft. Was ist eigentlich eine Mediation?
Also eine Mediation ist ein außergerichtliches Verfahren, dem der Konflikt gelöst werden soll und folgt einer vorgegebenen Struktur. Innerhalb dieser Struktur oder diesen Verfahrens oder diesen Verlaufes können die Konfliktbeteiligten, wir nennen sie Medianten, können die Medianten den Konflikt eigenverantwortlich und einvernehmlich lösen. Das heißt, die Verantwortung für den Konflikt bleibt während der gesamten Mediation bei den Medianten. Meine Aufgabe als Mediatorin ist dann, dass ich den Medianten in diesem Prozess helfe, sie durch diesen Prozess hindurch begleite. Ich bin dabei unabhängig, neutral und allparteilich.
Das heißt, Sie geben keine Ratschläge?
Nein. Nein, ich mische mich überhaupt nicht in den Konflikt ein. Ich gebe keine Ratschläge, ich mache keine Lösungsvorschläge und ich treffe auch keine Entscheidungen.
Und Sinn macht es nur, wenn beide das wollen, oder?
Also die Freiwilligkeit ist ein großer Faktor. Das ist völlig richtig. Es macht keinen Sinn, wenn nur einer will und einer will nicht. Dann kann die Kommunikation nicht funktionieren. Und meine Aufgabe ist dann, wenn sie dann beide kommen, beide die Mediation möchten, sie durch diesen Prozess hindurch zu begleiten, darauf zu achten, dass der Prozess auch wirklich genau, weil das ist sehr wichtig von der Struktur her, auch abgearbeitet wird, weil der Konflikt quasi in der Struktur aufgebröselt wird und aufgedröselt wird. Und dass ich dann da vor allen Dingen auch als altparteiliche Partei gucke, dass die beiden wieder miteinander ins Gespräch kommen, dass sie auf Augenhöhe sind, dass sie mit Respekt miteinander umgehen und dass sie Verständnis füreinander entwickeln.
Nun haben ja viele Eltern es nie gelernt, eigentlich Konflikte so konstruktiv auszutragen. Können Sie das nachholen in so einer Mediation?
Ja, das kann man nachholen. Da gibt es verschiedene Methoden, unter anderem die gewaltfreie Kommunikation, die von Herrn Rosenberg erfunden worden ist, beziehungsweise entwickelt worden ist und die sehr von ganz anderen Voraussetzungen ausgeht, in denen man anders miteinander umgeht, anders miteinander argumentiert. Und das kann man in einer Mediation lernen. Wir achten sehr darauf, dass die Kommunikation stimmt. Und weil das die Voraussetzung ist, dass Verständnis entsteht. Und das ist wiederum die Voraussetzung, dass einvernehmlich ein Konflikt geklärt werden kann. Denn die Medianten sind diejenigen, die ihren Konflikt kennen. Die kennen sich, die kennen sich selber und die wissen, wie der Konflikt entstanden ist. Und deswegen sind die Lösungen im Grunde genommen auch für die Medianten greifbar. Aber man muss ihnen helfen, sie auch wirklich zu sehen und zu finden.
Das heißt, sie verleihen denjenigen erstmal so eine Sprache eigentlich, dass sie miteinander reden können wieder.
Genau.
Der dritte Experte, ebenfalls hier bei uns heute zu Gast im Studio von NDR Info, das ist der Fachanwalt für Familienrecht Uwe Koch. Und er ist zudem auch Mitglied im Verein Väter e.V., der sich um die Interessen und Sorgen von Männern mit Kindern kümmert. Schönen guten Abend, Herr Koch.
Guten Abend, Herr Weidemann.
Herr Koch, als beste aller schlechten Lösungen nach einer Trennung, da gilt heute allgemein das sogenannte Wechselmodell. Also die beiden Eltern haben jeweils einen eigenen Haushalt und die Kinder wandern von einem zum anderen. Ist das auch aus Ihrer Sicht gut, das Beste für die Kinder?
Das ist in der Regel das Beste. Keine Regel ohne Ausnahmen, aber grundsätzlich ist es gut, wenn die Eltern die Betreuung aufteilen können. Ob das immer genau 50-50 ist, ist eine andere Frage, aber die Eltern sollen sich verabreden, dass sie weiterhin betreuende Elternteile sind. Man muss ja einmal überlegen aus der Sicht des Kindes. Also je kleiner ein Kind ist, umso weniger kann es sich vorstellen, wenn die Eltern sagen, wir gehen auseinander, weil wir uns nicht mehr lieb haben. Es ist unvorstellbar für ein kleines Kind, dass es nichts mit ihm persönlich zu tun hat. Also da entsteht das, was eine Vorstellung ist, ich war nicht richtig, deswegen ist Papa jetzt nicht mehr hier. Und da wird den Kindern ganz viel abverlangt in der Trennung, was ein Wechselmodell aufheben oder mildern kann, indem die Eltern vor dem Kind immer zeigen, wir ziehen an einem Strang. Für die Eltern ist das auch schwierig, weil die müssen ja diesen Paarkonflikt, den sie haben, kurz nach der Trennung sagt doch jeder über den anderen, der hat alles falsch gemacht und die ist an allem schuld. Und dann gleichzeitig die Stärke zu haben, dass man den anderen vor dem Kind nicht ausstechen will, dass es keine Strategien gibt, du kannst mit Lisa am Wochenende nicht zu deinen Eltern fahren, denn wir haben schon etwas vor. Ja, sondern dass die Eltern gemeinsam sagen, das haben wir so besprochen und das wird jetzt so gemacht. Das ist eine wahnsinnige Entlastung.
Hm. Ist es da nicht vielleicht sogar die bessere Lösung für das Kind, wenn sich beide darauf einigen, dass es bei einem der beiden Elternteile bleibt, aber der andere Partner dann das Kind so oft sehen kann, wie das Kind es möchte, nur dass das Kind sozusagen einen festen Wohnsitz hat?
Ja, der doppelte Wohnsitz, also diese Zweiraumkinder werden sie auch genannt, das hat organisatorische Schwierigkeiten. Wenn die zur Schule gehen, dann fehlt manchmal etwas am Morgen. Die Eltern müssen natürlich auch im gleichen Dorf weiter wohnen, also auch in der Großstadt im gleichen Dorf, sonst ist es auch schon schwierig. Aber wenn man jetzt sagt, der eine ist der Besucher und der andere ist der betreuende Elternteil, da geht ja ganz viel Alltag verloren. Also die Eltern haben sich ja vor der Trennung auch die Betreuung aufgeteilt.
Im Idealfall jedenfalls.
Das ist fast, ja. Ich sage nicht, dass es 50-50 ist, aber es gibt immer eine stillschweigende Betreuungsteilung im Alltag. Der Vater bringt morgens zur Kita, die Mutter holt nachmittags von der Kita. Nach dem Abendessen liest der eine vor und der andere macht die Küche flott. Das sind alles Dinge, die auseinandergehen, wenn man zwei Haushalte hat. Und warum soll ein Kind in dem einen Haushalt jetzt nur noch Besucher sein? Das hebt eigentlich diese Unsicherheit, die beim Kind ankommt, nicht angemessen auf. Die Eltern müssen natürlich ganz viel leisten. Die müssen ihre Verantwortung aufteilen. Die müssen regeln, wer kümmert sich um die Winterbekleidung, wer kümmert sich um die Skiausrüstung. Die müssen regeln, wer kümmert sich ums Reiten und wer geht zum Hockey. Das ist eine große organisatorische Leistung. Aber es ist wunderbar, wenn Eltern, die zerstritten sind, auf diese Weise ihrem Kind zeigen können, du verlierst keinen Elternteil.
Dieses Wechselmodell also, ist das auch aus Ihrer Sicht die beste Lösung nach einer Trennung? Hörerinnen und Hörer können sich an unserer Sendung natürlich wie immer beteiligen. 08000 441777, die Telefonnummer, und angerufen hat Volker Töneböhn aus Pinneberg. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend, Herr Weidemann. Schönen guten Abend in der Runde.
Wie sehen Sie das?
Ich muss erstmal grundsätzlich ein bisschen zurückfahren, sage ich mal, zeitlich gesehen. Also wir haben ja seit 1995 die Veränderungen im Kinder- und Jugendrecht, dass nämlich beide Eltern grundsätzlich grundsätzlich gemeinsam sorgeberechtigt und sorgepflichtig sind. Das war vorher anders und das ist eine Errungenschaft gewesen seiner Zeit. Das ist zwar jetzt schon 23 Jahre her, aber ich finde, das hat noch nicht so gut Raum eingenommen in der bisherigen Gesprächssituation. Und das heißt, dass der Appell ist oder auch die rechtliche Situation so ist, dass beide Eltern auch nach einer Trennung, auch wenn sie nicht verheiratet waren, beide gleichmäßig sorgeberechtigt und sorgepflichtig sind.
So. Worin sehen Sie konkret den Vorteil in der Praxis, Herr Tönnebühl?
Nein, es geht einfach darum, dass die Gerichte, und das war ein sehr hartes Ringen damals, darum, also auch von professioneller Stelle, von Familienberatung, von Erziehungsberatung und so weiter, die haben gesagt, das kann so nicht sein. Also dieses Schuldprinzip, was vorher geherrscht hat, was dann auch in die Betreuung der Kinder sozusagen oder auch die Zuständigkeit für die Kinder, für das Sorgerecht, Sorgepflicht interpretiert worden ist. Das kann so nicht sein. Es hat jahrelang gedauert, diesen Fortschritt sozusagen zu erreichen. Und das, finde ich, muss einfach nochmal ankommen, auch bei den Eltern, wenn sie getrennt sind, zu sagen, okay, es sind beide gleichmäßig berechtigt und verpflichtet. Mhm. So. Und dann kommt die Geschichte mit dem Wechselmodell. Das Wechselmodell ist nur ein Modell von mehreren Möglichkeiten. Und ich finde, es ist eine nachgeordnete Fragestellung zu dem, was vorher war. Ne? Also ich muss mir klar sein, auch für die Mediation, wenn es darum geht, Verabredungen zu treffen, dann muss ich rechtlich und persönlich davon ausgehen, dass beide gleichberechtigt sind, auch rechtlich. Mhm. Ich kann einfach nicht sagen, okay, ich schiebe das jetzt mal weg und das war's. Es gibt natürlich Ausnahmen, wenn denn halt besondere Einschränkungen sind, wenn denn halt besondere Versäumnisse sind, wenn denn halt besondere Vernachlässigungen sind. Aber das ist eine Ausnahme. Der Regelfall.
Das ist, glaube ich, auch tatsächlich, kann man jetzt vernachlässigen, weil das wäre, glaube ich, jedem einleuchtend, dass man dann zu anderen Regelungen kommen müsste. Aber ich würde das, was Sie schildern, jetzt ganz gern nochmal an Yasar Katkodai weitergeben. So aus psychologischer Sicht, auch kinderpsychologischer Sicht. Beide Eltern haben das Sorgerecht bei zwei Wohnsitzen und die Kinder wechseln von einem zum anderen. Ist das auch aus Ihrer Sicht das etablierteste Modell inzwischen?
Es kommt jetzt darauf an, was Sie ganz genau meinen. Wenn wir noch vom Wechselmodell sprechen, dann ist es generell wenig etabliert. Das bringt sehr viel Potenziale mit sich, wenn es funktioniert. Da gehe ich ganz klar mit den bisherigen Meinungen mit. Es ist nämlich so, dass es den Kindern eine Aufrechterhaltung der gemeinsamen Elternschaft signalisiert. Aber nur vor diesem Hintergrund künstlich zu versuchen oder versuchen zu erzeugen, eine gemeinsame Elternschaft aufrechterhalten zu können und den Kindern, die ein sehr feines Gespür haben, die Kinder einer Situation auszusetzen, die langfristig vielleicht dennoch belastend bleibt, birgt ein viel höheres Schadens- oder Schädigungsrisiko, als tatsächlich eine klare Regelung zu schaffen, wo ein fester Wohnsitz dem Kind auch mehr Ruhe gibt. Das heißt, ein festes Gefühl von zu Hause und gleichzeitig, wenn man es doch nicht ganz abwertend interpretieren mag, ein Wochenendbesuch beim Papa oder bei der Mama dann wiederum. Weil der Begriff Besuch, der wirkt hier etwas negativ behaftet, muss es aber gar nicht sein. Häufig haben Elternteile, die getrennt leben, also der getrennt lebende Elternteil, dadurch die Möglichkeit, viel mehr Ressourcen und Kapazitäten, viel qualitativ hochwertigere Zeit mit den Kindern zu verbringen. Und wenn es um die emotionale Wertigkeit geht, also die emotionale Bindung, dann ist ganz wesentlich, wie qualitativ ausgereift die gemeinsam verbrachte Zeit ist. Das heißt, das Kind kann auf diesem Wege zu beiden Elternteilen eine positive Bindung aufrechterhalten. Also das System im klassischen Sinne funktioniert aus meiner Sicht.
Haben denn beide Eltern vor dem Hintergrund eine Chance, dem Kind zu vermitteln? Wir haben uns getrennt, weil wir als Eltern uns nicht mehr verstanden haben, du bist nicht schuld, du warst nicht der Grund, nicht der Anlass dafür?
Ja, das gibt es. Es hängt aber ganz stark davon ab, welche Verarbeitungskapazitäten ein Kind mit sich bringt, welchen Entwicklungsstand das Kind aufweist, welche Kognitionsfähigkeit, also wie reflektiert und weit entwickelt ist das Kind. Man kann jetzt kein zweieinhalbjähriges Kind, dreijähriges Kind, vierjähriges Kind mit solchen Informationen, die vielleicht emotional überladen sind, überfahren. Das geht nicht, aber es ist durchaus möglich, gerade ab der mittleren Kindheit beispielsweise, auf pädagogisch angemessene Art und Weise dem Kind nahezulegen, wo die Verantwortlichkeiten liegen und dass die elterliche Trennung auch was Positives mit sich bringen kann.
Petra Würth, aus Ihrer Erfahrung in den Mediationen, sind solche Modelle, wie wir sie jetzt gerade besprochen haben, für Eltern einigermaßen leicht zu erreichen als Resultat aus solchen Mediationsgesprächen? Oder steht da am Ende dann doch noch immer eher stärker der Konflikt im Mittelpunkt und sozusagen das Separieren und der Versuch, die Kinder möglichst getrennt, wirklich sauber getrennt voneinander zu betreuen und zu erziehen?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es den Medianten, also den Ehepaaren, die zu mir kommen, geht es ja ganz oft um die Kommunikation. Also geht es ganz oft darum, dass sie merken, die Situation belastet nicht nur sie, sondern auch die Kinder. Und es hilft natürlich den Kindern, wenn sich die Eltern nicht mehr streiten, wenn keine Türen geknallt werden, wenn nicht die Wohnung verlassen wird oder tagelang nicht miteinander gesprochen wird. Es sind aber auch, wenn es dann um die Trennung geht oder wenn es dann um die räumliche Aufteilung geht, finanzielle Aspekte ganz wichtig, weil wenn Sie das jetzt separieren und sagen, das Kind ist eine Woche da und eine Woche da, brauchen Sie entsprechende Ressourcen. Sie brauchen Geld, Sie brauchen eine Wohnung, die so groß ist, Sie brauchen die Kinderzimmer, Sie brauchen eine gewisse Ausstattung und Sie brauchen auch die Möglichkeit, dass die Schule dann von beiden Wohnräumen oder von beiden Wohnungen her gut erreichbar ist. Also da spielen auch noch andere Themen eine Rolle, aber im Allgemeinen, wenn die Kommunikation funktioniert und die wieder miteinander reden, lassen sich auch solche Probleme relativ gut klären, weil die Medianten ja auch kommen wegen der Kinder, weil sie wissen, die Kinder sind belastet und weil sie dann auch eine Lösung finden wollen, und zwar einvernehmlich finden wollen, die für die Kinder gut ist. Nichts ist schwieriger, als wenn die in so einem Schwebezustand sind.
Also und das ist auch erreichbar in den Gesprächen, oder ist das Ziel, was Sie sich setzen? Aber das kommt am Ende oft auch heraus,
Das kommt oft auch heraus, weil diese Freiwilligkeit und das Interesse daran, die Situation zu Hause, die zum Teil dann auch unerträglich ist, zu verändern, so groß ist, dass mit der Hilfe der Mediation und mit der Hilfe in der Kommunikation, wir haben auch bestimmte Tools, mit denen wir helfen, dass die Medianten sich eben nicht mehr als Feinde sehen und als Gegner sehen, sondern auch die Person, die dahinter steht, also den Menschen, den man mal geliebt hat, derjenige, der Vater oder Mutter der eigenen Kinder ist, den noch mal zu sehen und zu entdecken und auch die Verletzungen zu sehen, die der erlitten hat, auch in dem Streit. Und wenn man das klärt und wenn man da hilft, das zu bewältigen, dann sind die Sachthemen gar nicht mehr so schwierig zu klären.
Streit um Sorgerecht, was ist nach einer Trennung die beste Lösung für die Kinder? Das ist das Thema unserer Redezeit heute Abend. Rufen Sie uns an 08000 441777. Nennen Sie uns Ihre Erfahrungen, stellen Sie Ihre Fragen oder sagen Sie uns Ihre Meinung. Das tut jetzt Ulf Brunner aus Osterode am Harz. Schönen guten Abend, Herr Brunner.
Ja, schönen guten Abend. Ja, es geht, glaube ich, um die Aussage von Herrn Katkudai.
Ja.
Wegen des Wechselmodells. Ist es richtig? War das von Herrn Katkudai oder was von Herrn?
Der war eher kritisch dem Wechselmodell gegenüber. Ja, und der Herr Koch war sozusagen der Verfechter dieses Wechselmodells.
Ach so, nee, Entschuldigung. Ja, da habe ich das durcheinander. Aber ich wollte das nochmal erfragen. Also, ich denke, wie gesagt, so pauschale Aussagen, dass die ein bisschen an der Realität vorbeigehen, weil jeder Trennungsfall ja ein bisschen anders verläuft und die Harmonie, also ist ja meistens nicht so harmonisch, würde ich einfach mal sagen. Ich habe natürlich auch eine eigene Erfahrung jetzt gemacht. Die Zeit heilt auch ein paar Wunden, das ist so meine Erfahrung, das ist alles okay. Aber jetzt die Vorstellung, so wie es da genannt wurde, dass man jetzt einen Haushalt hat, wo beide dann einkehren können, so habe ich das ein bisschen interpretiert, glaube ich, ist ein bisschen utopisch für eine große Anzahl von Fällen. Das ist so.
Weil der Streit einfach zu tief geht dann. Oder?
Ja, es gibt, also aus meiner eigenen Erfahrung ist es so, ich kann gut kommunizieren mit meiner ehemaligen Partnerin und, aber auch besser aus einer gewissen Distanz heraus einfach. Wenn es zu nahe ist und man zu viele, sage ich einfach mal, Berührungspunkte hat, brechen vielleicht auch wieder alte Wunden schnell auf und dann wird das manchmal ein bisschen schwierig. Und da wären die Kinder ja definitiv dabei und insofern halte ich das für, also jetzt insbesondere für meinen Fall, aber vielleicht für viele andere, nicht für die optimale Lösung dann. Es kann ein Fall sein, das Wechselmodell, will ich gar nicht jetzt abstreiten, aber zu pauschal das zu sagen, halte ich für, wie gesagt, ein bisschen zu utopisch.
Wie haben Sie das denn nach der ersten Zeit halt alle Wunden, haben Sie gesagt, gelöst?
Naja gut, ich bin selber erstmal aus dem Haushalt ausgezogen, blieb in der Nähe und habe alleine schon dadurch gemerkt, durch die räumliche Trennung, dass ein bisschen mehr Ruhe einkehrt in einen selbst halt. Und auch bei der bei meiner ehemaligen Partnerin. Und die Kommunikation wurde dann auch deutlich besser, sage ich einfach mal, weniger verletzend und auch gerade im Beisein der Kinder war das auf einem, sag ich, guten Niveau wieder gewesen, ne? Was zu einer anderen Zeit ein bisschen anders auch mal war. Und das alleine, diese räumliche Trennung hat schon ein bisschen geholfen. Aus dieser Verletzlichkeit und dann auch vielleicht nicht immer gerechten Umgangsweise untereinander halt auch ein bisschen Distanz zu kriegen und rauszukommen halt einfach. Und deswegen hatte ich das jetzt in Bezug auf die Situation, dass man in einem gemeinsamen Haushalt versucht, die beste Lösung zu kriegen. Das wäre super geil, optimal für die Kinder, aber naja, es sind mindestens drei Menschenparts daran beteiligt, ne? Die beiden Erwachsenen, ein Kind oder dann halt auch mehrere Kinder. Und das ist dann immer nicht so ganz einfach, glaube ich.
Was ist denn aus Ihrer Sicht die beste realistische Lösung?
Das ist, wie gesagt, pauschal kann man es nicht sagen. Also für meinen Fall wäre es mit Sicherheit schon so, je mehr Nähe zu den, also die Kinder viel Kontakt zu beiden Elternteilen haben, desto besser wäre es, glaube ich. Na, sage ich jetzt einfach mal so, weil beide Eltern sehr bemüht sind und wie gesagt, die Kommunikation ja auch mit zwei Haushalten oder aus zwei Haushalten heraus sehr gut ist. In dem Fall jetzt selber, im persönlichen Fall, finde ich, dass ein Wohnsitz für die Kinder gut ist, damit sie da eine Sicherheit bekommen, denn die Unsicherheit ist ja auch durch die Trennung entstanden und ein Hin und Her halte ich für die kleinen Kinderseelen vielleicht auch ein bisschen zu anspruchsvoll, dass sie damit gut umgehen können. Mhm. Deswegen halte ich es für schon okay, wenn die jetzt bei der Mutter oder beim Vater sind, hauptsächlich, und dann aber auch viel Kontaktmöglichkeiten auch unter der Woche gewährleistet werden. Ne? Und dann, jetzt sind meine ja zum Beispiel noch sehr klein, da ist das jetzt noch ein bisschen anders, als wenn sie ein bisschen größer sind und nachher Sport machen.
Dann entscheiden die ja oft auch selbst, wo sie sein wollen dann, nicht? Wenn sie halbwüchsig sind. Ich frage mal Uwe Koch, aus Sicht jetzt auch Ihres Vereins, Väter e.V., Frau Wirth hat es gerade angesprochen, dass natürlich auch die materiellen Voraussetzungen oft bestimmen, wie die Lösung ist. Also nicht jeder kann sich ausreichend große zweite Wohnungen leisten, um ein weiteres Kinderzimmer einzurichten. Spielt das in der Praxis bei Ihnen oft eine Rolle, also insbesondere bei den Vätern?
Eigentlich nicht. Der Vater, der sein Kind oder seine Kinder an jedem zweiten Wochenende von Freitag bis Montag früh hat, der hat genauso zumindest ein halbes Zimmer. Der hat bei einem Kind in der Regel ein Zimmer und wenn es zwei Kinder sind, muss man aufs Alter und Geschlecht gucken, aber manchmal müssen die dann auch in ein Zimmer gepackt werden. Aber Wohnraum für das Trennungskind gibt es beim anderen Elternteil immer auch schon. Also da macht es keinen Unterschied. Es ist sicherlich richtig, dass finanzielle Dinge dann auch schwierig sind zu regeln. Und wir haben vom Bundesgerichtshof da ein Modell in den letzten Jahren, das ist total kompliziert. Aber der Grundsatz ist, der mehr verdient, wird auch beim Wechselmodell mehr zum Barbedarf beitragen müssen. Also es ist nicht so, wir haben ja jeder die Hälfte und dann zahlt keiner was an keinen. Ich sage mal ein Beispiel, wenn die Frau 1.000 netto hat und der Mann 2.000 netto, dann zahlt der Mann den gesamten Barbedarf. Und wenn das, nur er zahlt ihn natürlich nicht an den anderen Haushalt, sondern er zahlt ihn zur Hälfte an den anderen Haushalt und die andere Hälfte bleibt bei ihm. Das macht einen Unterschied aus. Und vom staatlichen Kindergeld bekommt er dann auch etwas mehr als der andere Haushalt. Das wird geteilt und viele Eltern machen das so, die richten dann ein Kinderkonto ein, also jetzt nicht, wo für die Kinder gespart wird, sondern wo der Bedarf gedeckt wird, wo größere Anschaffungen drauf gehen. Da geht erstmal das staatliche Kindergeld drauf und vielleicht der Vater tut 200 Euro im Monat darauf und die Mutter 100 Euro und dann spart sich da was an, wo man so den Bedarf außerhalb des eigenen Kühlschranks mitdeckt. Also wenn Klassenfahrten sind oder wenn größere Anschaffungen bevorstehen, dann macht man das da. Das ist eine Kommunikationsleistung, aber ich sage immer, es ist, wenn man dieses Wochenendmodell hat, dieser Besuchspapa, so viel weniger Wechsel und Stress ist da auch nicht. Man hat früher immer gesagt, ja, die Kinder brauchen so eine Sicherheit, dass sie nicht so viel Wechsel haben. Und die Eltern, die verstehen sich ja auch nicht. Deswegen müssen wir gucken, dass da nicht so viel hin und her ist. Tatsächlich ist es so, wenn das Kind alle 14 Tage für 3 Tage beim Vater ist, dann gibt es einen Wechsel hin und einen Wechsel her. Wenn es jede 2. Woche beim Vater ist, gibt es einen Wechsel hin und einen her. Da ist kein Unterschied drin. Und was man Eltern, die noch sehr im Streit sind, raten sollte, sie sollten diesen Wechsel über die Kita oder über die Schule machen. Also sich dann vielleicht nicht persönlich begegnen, sondern am Mittwoch nach der Schule, ab da beginnt die Woche bei der Mama und am nächsten Mittwoch beginnt sie wieder beim Papa.
Petra Wirth, in Ihren Mediationen, sind das so Ergebnisse, die dann auch am Ende oft herauskommen?
Da wäre ich jetzt nicht zufrieden mit der Mediation, wenn das dabei herauskäme. Dass man sich nicht sieht oder sich aus dem Weg geht. Und die Kinder spüren das ja. Die merken ja, die wollen keinen Kontakt mehr miteinander. Oder die gehen sich ja aus dem Weg. Und das Ergebnis einer Mediation, wenn sie positiv verläuft und wenn es tatsächlich zu einer Abschlussvereinbarung kommt, in der gemeinsame Ziele festgelegt werden, ist es schon so, dass sie anders miteinander umgehen, dass sie lernen, eine Kommunikation zu haben oder einen Umgang miteinander zu haben, der dazu führt, dass sie das eben nicht machen, sondern dass sie sich begegnen können, dass sie sich normal verhalten können, auch wenn die Kinder dabei sind und die Kinder nicht ständig das Gefühl haben, sie sind in so einer Ausnahmesituation und die sind sich immer noch nicht so wirklich, kommen immer noch nicht so wirklich klar miteinander. Das ist eigentlich was ich dann gerne vermeiden würde und wo ich schön fände, wenn man in der Mediation da andere Ergebnisse hätte. Oder die haben wir auch. Ne? Also da kriegen wir eine andere Streitkultur hin und wir kriegen auch einen anderen Umgang miteinander normalerweise hin.
Ja, Sarah Kratkodai, aus Psychologensicht, was ist ein Verhältnis zwischen getrenntem Vater und Mutter, das für die Kinder optimal wäre nach der Trennung? Was muss man da erreichen?
Also wir Psychologen, gerade vor Gericht, arbeiten ressourcenorientiert. Das heißt, wir knüpfen da an, wo Ressourcen ersichtlich werden. Eine wesentliche Ressource, um jetzt auch beim Thema zu bleiben, wäre die Übergabesituation. Wenn die persönlich ausgestaltet werden kann, dann sollte das auch passieren, weil das dem Kind einfach unmissverständliche Signale gibt.
Also Mama oder Papa sollten auch an die Straße kommen, wenn das Auto vom anderen Elternteil kommt und zumindest guten Tag sagen, oder?
Genau. Ein freundliches Miteinander. Es ist ja nicht gefordert, dass da ein emotionales Übereinanderherfallen erwartet wird, sondern vielmehr ein, ich sag mal, sozial kompetenter Umgang, der in der Regel im Rahmen der Sozialisation zu erwarten ist. Aber in hochstrittigen Fällen eben dann nicht. Und da sind diese Ressourcen nicht gegeben. Und wenn wir jetzt überschwenken nochmal zu dem Thema Wechselmodell, auch hier, um kurz Klarheit zu verschaffen, das Wechselmodell bedeutet nicht, dass das Kind in einem Haushalt bleibt und die Eltern wöchentlich ein- und ausziehen. Das wäre das Nestmodell. Das wurde hier gerade zwischendurch missverständlich transportiert, zwischenzeitlich zumindest. Das Wechselmodell sieht tatsächlich eine Aufteilung der Zeiten, in denen das Kind betreut wird, vor. Auch da muss man an Ressourcen anknüpfen und die Fälle, die wir als Sachverständige vor Gericht auf den Tisch bekommen, die sind in der Regel hochkonflikthaft verlaufen. Da gibt es die Ressourcen oftmals nicht mehr, um daran anzuknüpfen und zu sagen, diese Kooperationsleistung werden wir nach Möglichkeit abverlangen im Sinne der Kinder, weil oftmals zu dem Zeitpunkt, wo es vor Gericht geht, schon die Mediation gescheitert ist. Das heißt, die Ressourcen sind auf der Ebene oftmals nicht mehr da und deswegen
sind... Also Sie meinen jetzt keine finanziellen Ressourcen, sondern die emotionalen.
Genau, die emotionalen, die rein zwischenmenschlichen Ressourcen. In dem Sinne ist auch das Wechselmodell und das Nestmodell genauso oftmals wenig praktikabel, wenn es um Fälle geht, die bereits vor Gericht gezogen sind. Dabei muss man nochmal unterscheiden, international. Hierzulande ist ein Wechselmodell 40-60%, oftmals 50-50%. In Skandinavien wäre ein Wechselmodell betitelt mit 30-70. Und das entspricht ja fast schon dem Umgangskontaktmodell sozusagen, was wir hier herkömmlicherweise kennen.
Wochenenden und ein bisschen Urlaub,
das genau, kommt vielleicht dann schon nochmal einen Dienstag dazu. Oder, ja, genau, richtig. Also insofern muss man da noch ein bisschen genauer unterscheiden.
Herr Kratkodai, Sie wissen, wie unsere Hörerinnen und Hörer auch, dass Sie sich ja nicht nur über das Telefon, also 08000 44 0777 an unserer Sendung beteiligen können, sondern auch per E-Mail. Und das hat jetzt Matthias Klaas getan aus Hamburg. Und er schreibt, Kinder brauchen beide Eltern auch nach der Trennung. Und deshalb braucht es endlich ein zeitgemäßes Familienrecht, welches ein Doppelresidenzmodell, also das Leben der Kinder bei beiden Elternteilen, gesetzlich garantiert. Es ist unverständlich, warum Behörden und Gerichte in vielen Fällen ein unkooperatives und dissoziales Verhalten, also Herr Klaas scheint auch vom Fach zu sein, von Müttern akzeptieren, die den Kontakt zwischen Vätern und Kindern verhindern. Vätern und Kindern, betont er hier. Ist das Ihre Erfahrung von Gerichtsverfahren auch?
Sie meinen mich, ne?
Ja, Herr Kratkutter.
Ja. Grundsätzlich muss man berücksichtigen, dass das Familienrecht, das Kindeswohl in den Vordergrund rückt. Das ist die Maxime, nach dem zu handeln ist. Da treten auch Elternrechte zurück und das erachte ich als richtig. Weil schlussendlich muss es eine Maxime geben, nach der man sich richtet. Und das Kindeswohl ist eben das antastbare Wohl. Das ist genau das, worum es im gesamten familiengerichtlichen Prozedere geht. Es geht nicht um das Gerechtigkeitsgefühl, möglichst den einzelnen Elternteilen gerecht werden zu können, dass man sagt, es ist irgendwie etwas von Unfairness, wenn der Vater, der sich genauso eingebracht hat in die Erziehung, jetzt weniger Kontakt zu den Kindern hat. Das ist ein Dilemma, das ist eine problematische Situation. Ich verstehe auch natürlich, wenn man emotional da aufgewühlt mit umgeht. Wir aus psychologischer Sicht müssen da ganz nüchtern und rational rangehen, systematisch rangehen. Und da ist es eben so, dass das Kindeswohl handlungsleitend ist und in der Regel ist das Kindeswohl am besten geschützt, wenn möglichst viele Konfliktthemen und Konfliktebenen ausgeschaltet werden. Und da muss man durchaus auch mal das Elternrecht zurückhalten. Im Abwägungsprozess, juristisch, aber auch psychologisch.
Gesellschaftliche Traditionen sind ja hartnäckig. Das Recht ist angepasst worden, aber der Leitsatz, das Kind gehört zur Mutter, das ist doch noch sehr, sehr weit verbreitet in unserer Gesellschaft. Petra Wirth, in dieser Mediation, ist das eine Position, die von Müttern offensiv noch stark vertreten wird?
Das erlebe ich eigentlich selten, weil wenn die Medianten kommen, dann kommen sie freiwillig, das heißt, sie haben sich abgesprochen und dann wollen sie eigentlich eine Klärung, die für die Kinder und für sie selber gut ist. Und dann ist es natürlich kontraproduktiv, wenn ich versuche, den Ehemann und den Vater der Kinder auszuboten oder den. Also dafür eine Mediation zu missbrauchen, funktioniert nicht. Dafür haben wir die Allparteilichkeit, wir achten darauf, dass beide gleich gesehen werden und ihre Interessen in gleichem Maße vertreten können und darstellen können. Und
das ist aber jetzt Ihre Position, das ist ja nachvollziehbar, aber es kann ja durchaus sein, dass eine Mutter sagt, natürlich will ich das Beste für meine Kinder und ich will den Vater auch nicht völlig aussteuern, aber ich will schon die Hand auf der Sache behalten. Das ist so nicht mehr der Fall.
Das habe ich eigentlich ganz selten. Nein, also eigentlich ist das wohl, ist den meisten schon klar, die in der Mediation kommen, also die ich jetzt persönlich erlebe, dass das für die Kinder nicht gut ist. Und dass man deswegen damit irgendwie anders umgeht. Also die sind schon, da wird schon auch eine relative Gleichberechtigung angestrebt.
Uwe Koch, in Ihrer Arbeit mit den Vätern, entspricht das auch Ihrer Erfahrung?
Also beim Familiengericht haben wir natürlich ganz viel Konflikteltern. Das ist aber nicht die gesellschaftliche Wirklichkeit in der Breite. Die Familiengerichte waren ja ganz skeptisch gegen das Wechselmodell. Und dann merkte man auf einmal, ja, aber alle Eltern, nicht alle, aber viele Eltern, die es schaffen, sich ohne Gericht zu trennen, die verabreden so etwas. Die verabreden in irgendeiner Form, dass man gemeinsam die Verantwortung weiter betreibt. Und deswegen ist das, was vom Familiengericht oder im Familienrecht läuft, vielleicht nicht immer der ganze Querschnitt. Die Eltern sind heute nach einer Trennung viel mehr sensibel dafür, dass man einen anderen Weg geht. Es kommt ja auch den Eltern zugute. Das ist nochmal ein Gedanke. Nach einer Trennung haben beide Eltern oft das Bedürfnis, dass sie sich irgendwie neu aufstellen. Die müssen vielleicht auch im Beruf sich neu aufstellen. Die müssen neue Lebensbereiche für sich erobern. Und wenn man da an einem Strang zieht, das heißt die Betreuung irgendwie aufteilt, verlässlich aufteilt, dann sind die Entwicklungsmöglichkeiten auch für die beiden Single-Eltern natürlich viel besser.
Da, wo es nicht klappt, da ist natürlich aber tatsächlich auch ja, die Lautstärke meistens groß, nachvollziehbarerweise auch. Es schreibt uns zum Beispiel Herr oder Frau Marschall aus Lübeck. auch über das Internet. Es sollte Ziel der Gesellschaft sein, beide Elternteile von getrennten Kindern als gleichberechtigte Personen, als Eltern erscheinen zu lassen. Für die Gesellschaft würde man dadurch auch Konfliktpotenzial den Nährboden entziehen. Das haben wir jetzt bis jetzt in der Sendung auch sehr deutlich hier herausgearbeitet, glaube ich. Er oder sie schreibt aber auch weiter, ein Aufwecken zu den Problemen von Trennungseltern erfolgt aber meist erst, wenn man betroffen ist. Meist eben über die Väter oder wenn man den Betroffenen kennt. Der Betroffene hat dann allerdings oft keine Kraft mehr, sich gesellschaftlich noch zu engagieren. Ist das so?
Hat keine Kraft mehr, sich gesellschaftlich zu engagieren.
Gemeint ist wahrscheinlich tatsächlich sozusagen für die gleichberechtigte Erziehung und Betreuung.
Ja, ich verstehe das schon so, dass man möchte dann auch, man empfindet oft dann das System als sehr ungerecht. Man erfährt dann als Vater oft, dass man doch sehr viele Berater hat in diesem Streitprozess, also sehr viele Berater von Jugendämtern, von Erziehungsberatungen, Richterinnen vom Familiengericht, wo man dann das Gefühl hat, die können sich in die Emotion der Mutter viel besser einfühlen als in die Wut des Vaters. Also es gibt da geschlechtsspezifische Befindlichkeiten, auch bei den Fachpersonen, die an sowas beteiligt sind. Und darunter leiden viele Väter, wobei ich würde sagen, das lässt nach. Also so abgemeiert wie die Väter, die ihr Recht einforderten, vor 10 Jahren vor den Gerichten wurden, das ist längst nicht mehr so. Und wir werden in ein paar Jahren das Wechselmodell wie die anderen Länder in Europa, also viele andere Länder, als Leitbild haben. Das kann nicht gesetzlich verordnet werden, weil es auch Fälle gibt, wo es ganz schlecht ist. Das ist klar. Keine Regel ohne Ausnahme. Aber wir werden es als Leitbild haben, so wie wir heute auch das Leitbild haben, dass die Eltern die rechtliche Sorge fürs Kind nach der Trennung behalten. Das war vor 10 Jahren noch nicht so. Da hat man gesagt, die müssen sich schon sehr gut verstehen, sonst können sie die gemeinsame Sorge nicht ausüben. Das ist heute weg. Das ist nicht mehr die Spruchpraxis oder auch nicht mehr die gesetzliche Lage.
Was ist nach einer Trennung die beste Lösung für die Kinder? Rufen Sie uns an. Noch geht das, noch haben wir genügend Sendezeit. 08000 441777 ist unsere Telefonnummer. Petra Wirth, wenn Sie auf die Konfliktparteien gucken, dann sehen Sie ganz viele verschiedene Ebenen. Also den offenen Streit, aber auch sehr schnell stellt sich meist heraus, dass da noch ganz andere Sachen dahinter stecken. Man spricht dann oft vom Eisbergmodell. Was verbirgt sich dahinter eigentlich?
Ja, das macht die Mediation so ein bisschen besonders, auch im Verfahren, dass wir auch den Konflikt hinter dem Konflikt angucken, wenn es den gibt. Manchmal ist das Mediieren von Konflikten gar nicht so schwierig, weil das, was man sehen kann, also wenn man den Eisberg jetzt nimmt, da guckt eben ein kleiner Teil über dem Wasser raus und das ist das, was wir in der Mediation sehen. Das ist der Konflikt, mit dem man dann eben zu uns kommt. Und manchmal kann man da oben auch mediieren, aber sehr oft sind eben gerade in den Familienmediationen ist sehr oft dann der eigentliche Konflikt da, wo man nicht hingucken kann, also unter dem Wasser. Und da ist der Eisberg auch viel größer. Und da geht es dann um Gefühle, um Bedürfnisse, um Verletzungen, um Werte, um Visionen, um alle möglichen Dinge, die eine ganz große Rolle spielen in so einem Konflikt. Das sind ganz viele Verletzungen. Und die transparent zu machen und die anzusprechen und die bei den Medianten oder bei den Eltern, denen diese Geschichten klarzumachen und zu zeigen, wie bedürftig zum Teil und wie verletzt die anderen sind und die Themen zu klären, das hilft dann nachher oben, die Sachthemen auch anzugehen.
Wie tief muss man denn da graben, um erfolgreich zu sein?
Also die Mediation bleibt in der Mitte vom Eisberg, weil ganz unten ist der Bereich für die Therapeuten. Da sind dann Traumata, Verletzungen, Gewalterfahrungen etc. An die gehen wir nicht ran, dafür haben wir nicht die Ausbildung. Es sei denn, es gibt ja Mediatoren, die aus allen möglichen Berufsbereichen kommen. Da gibt es natürlich auch Psychologen, die mediieren und die können natürlich diesen Bereich sich auch angucken. Und das machen aber Mediatoren, die nicht aus diesem Bereich kommen, eher nicht, sondern wir bleiben da oben und versuchen den Bereich, den wir sehen können, der eben nicht, der in der Mitte vom Eisberg ist, den mit in die Konfliktklärung einzubeziehen. Und dadurch können ganz tiefe Verletzungen und auch Missverständnisse geklärt werden, die dazu führen, dass die Sachthemen einfacher abgearbeitet werden und dass dann auch die Lösung nachhaltiger ist, weil sie von den Parteien in eigener Verantwortung gelöst und geklärt worden sind. Da ich mich eben nicht in den Konflikt selber einmische, sondern nur helfe, diesen Eisberg
das auszuarbeiten.
Ja, den
Redezeithörer Heinrich Müller aus Friedenbeck hat sich bei unserer Telefonnummer 08000441777 gemeldet. Schönen guten Abend, Herr Müller.
Ja, schönen guten Abend.
Was haben Sie für Erfahrungen gemacht?
Ja, also ich habe das Problem, dass wir anfangs ein Wechselmodell hatten und das torpediert worden ist. Ja, und wie soll man sich da verhalten, wenn bestimmte Sachen, so wie Jugendamt oder Erziehungsberatung, der Meinung sind, das Wechselmodell soll bestehen bleiben und ja, der Rechtsbeistand sich dazu ausspricht, dass man den Vater zum 14-Tage-Vater macht.
Wir können ja mal unsere drei Expertinnen und Experten fragen. Erstmal fangen wir mal an mit dem rechtlichen Aspekt, Uwe Koch. Was macht man da juristisch am besten als betroffener Vater oder auch Mutter?
Darf ich mal nachfragen? Der Rechtsbeistand, das ist also der Anwalt der Mutter, ja?
Herr Müller.
Nein, der Rechtsbeistand ist für meinen Sohn.
Ach, der Verfahrens, ja, der Anwalt des Kindes sozusagen, der Verfahrensbeistand. Okay, der hat eine andere Meinung. Gut, und jetzt wissen Sie noch nicht, was am Ende dabei rauskommt. Denn wenn Sie sich nicht einigen als Eltern, wird ja irgendwann das Familiengericht es entscheiden.
Hat schon entschieden.
Und das ist dann so ausgegangen, dass das Wechselmodell jetzt aufgegeben ist. Hm?
Ja, genau, weil keine Kommunikation zwischen den Eltern
stattfindet. Wissen Sie, was ich glaube, was das Wichtigste ist? Dass Sie auf allen Wegen Ihrem Kind oder Ihren Kindern zeigen, dass sie da sind. Dass sie auch, wenn sie jetzt geringere Zeitfenster haben, einfach der Elternteil bleiben, der sich das Vertrauen der Kinder immer wieder erarbeitet, der zuverlässig ist. Es kommt für Kinder ja nicht unbedingt darauf an, dass die Zeiten 50-50 aufgeteilt sind.
Ja.
Also deswegen Teilnahme am Alltag, Interesse auch an den schulischen Angelegenheiten, Teilnahme an den Lernentwicklungsgesprächen, an Schulereignissen. Zeigen Sie, dass Sie da sind und vielleicht ist es ein bisschen, dass Sie überwintern müssen. Vielleicht ändert sich die Situation dann, wenn Ihre Kinder oder Ihr Kind einfach in einem Alter sind, wo die viel mehr selbst entscheiden.
Ja.
Jetzt gehen wir mal weiter. Yasar Katkodai, der ja auch die Kinder da im Blick hat. Frage 1, was heißt so eine Konfliktsituation für das Kind? Nimmt es das eigentlich wahr? Da ändert sich schon wieder was. Und was sollte man aus Ihrer Sicht tun?
Man sollte die Kinder weitestgehend aus der Verantwortung erstmal rausnehmen. Das auch durchaus demonstrativ. Es ist so, dass Kinder gerade im Laufe der Entwicklung mit der mittleren Kindheit auch das moralische Konstrukt, das ist moralisch begründet, das Konstrukt des Loyalitätskonfliktes wahrnehmen können. Das können jetzt Dreijährige noch nicht. Die wissen zwar, Mama und Papa haben unterschiedliche Absichten, Interessen, also da gibt es einen Interessenkonflikt, aber sie haben noch nicht diese Perspektivübernahmefähigkeit. Und das sollte man altersspezifisch ganz besonders berücksichtigen, ab wann die Kinder eigentlich in der Lage sind, die Ausgangssituation, so komplex sie auch ist, in ihrer Komplexität zu reflektieren und da eben anzuknüpfen und zu gucken, inwieweit sollte man die Kinder involvieren in Form von, ich sag mal, neutralen und unbelasteten Gesprächen, wenn das möglich ist. Also hier wieder der ressourcenorientierte Gedanke. Aber in der Regel, gerade bei hochkonflikthaften Fällen, ist es so, dass es vorteilhaft ist, die Kinder möglichst aus diesem Spannungsfeld herauszuhalten.
Kann man das überhaupt in der Praxis?
Ja, es ist möglich, indem man beispielsweise die Umgangsregelung unterstützt. Es gibt, in der Psychologie sprechen wir von der Bindungstoleranz, das heißt die Wertschätzung des betreuenden Elternteils, die signalisiert wird gegenüber dem anderen Elternteil. Das heißt, dass das Kind zu verstehen bekommt, dass der andere Elternteil wichtig ist und auch weiterhin gern gesehen werden darf. Es gibt ganz, ganz viele Ebenen, auch verbale, auch nonverbale Ebenen, für die Kinder sensibilisiert sind, gerade in Stresssituationen. Und es kann auch durchaus sein, dass nicht unbedingt von proaktiver Beeinflussung zu sprechen ist, aber beispielsweise, um beim klassischen Modell zu bleiben, die betreuende Mutter nach der Wahrnehmung eines Umgangskontaktes auf das Kind negativ reagiert, aber nonverbal, ohne es sozusagen ganz aktiv zu verbalisieren,
also es merkt,
zu verstehen.
Das Kind merkt, dass die Mutter es eigentlich gar nicht möchte, dass der Vater Umgang mit ihr
genau,
hat.
Genau. Und ein Kind ist einfach in einer Trennungssituation verängstigt und hat Angst, den einzig verbliebenen Elternteil auch noch zu verlieren. Weil
aber
das
was
ist
kann
ja,
der Vater dann machen?
Es gibt mittlerweile, um so ein bisschen auch den Zeitgeist mitzunehmen, Möglichkeiten über WhatsApp, über SMSen, über Videotelefonie erstmal Kontakte regelmäßig aufrechtzuerhalten im Sinne von nicht persönlichen Treffen. Wenn es eben nicht anders geht, hat man dadurch die Möglichkeit, Präsenz zu zeigen und zu signalisieren. Aber generell ist es wichtig, dass der außerhalb lebende Elternteil sich weiterhin engagiert zeigt. Und wir haben leider Gottes eine sehr hohe Rücklaufquote bei Vätern sozusagen, die diesen Boykott ausgesetzt sind, mütterlicherseits. Das heißt, häufig geben Väter auf, wenn es ihnen zu schwer gemacht wird, Kontakt zum Vater, zu den Kindern aufrechtzuerhalten.
Und das ist ein grundsätzlicher Fehler, wenn ich Sie beide richtig verstehe, Uwe Koch und Yasar Katkodai. Ich möchte gerne noch einen Hörer zu Wort kommen lassen. Mhm. Peter Krabbe aus Hamburg. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Krabbe, Ihre Erfahrung, Ihre Anregung?
Ich lebe selbst in der Trennung und wir haben das Wechselmodell bei uns etabliert und sind uns von Anfang an recht einig darüber gewesen, dass wir das so machen wollen. Und das ist unser großes Glück, dass wir uns einerseits einig waren, aber dann auch die sowohl finanziellen als auch räumlichen Möglichkeiten haben, in der Nähe zu wohnen und das hinzubekommen. Und was wir als Maxime oben drüber gestellt haben und was ich immer nur, wo ich immer den Appell an alle Eltern richten kann, ist, nicht nur das Kindeswohl im Blick zu haben, sondern das eigene Wohl ja genauso. Denn nur wenn wir gut für uns selber sorgen und miteinander gut sind und es uns gut geht, dann können wir erstens gut für die Kinder da sein und zweitens haben wir selber dann die Kraft, auch in allen anderen Zusammenhängen, ob das beruflich ist oder sonstigen privaten Zusammenhängen, ja einfach wieder stark und lebensfähig zu sein und nicht unter diesem ganzen Trennungsmüll zu leiden. Und dazu gehört viel Arbeit.
Herr Krabbe, also haben Sie das raten, für alle
zur Erziehungsberatung zu gehen und um sich Hilfe zu holen?
Ja. Hätten Sie sich auch eine Mediation vorstellen können?
Wir haben von Anfang an gesagt, wir gehen zu einer Rechtsanwältin und machen da eine Mediation, was alle finanziellen und rechtlichen Dinge angeht, dass wir das gemeinsam regeln und sind darüber hinaus eben auch zur Erziehungsberatung gegangen, um gerade in der Anfangsphase, wo es etwas konfliktärer war, mit einer Moderation dann auch gemeinsam uns helfen zu lassen und ja wieder miteinander besser reden zu können und das da auch zu lernen und zu üben. Und das war gut, das war sehr gut. Das kann ich nur empfehlen.
Petra Wirth, Modellfall, den wir da jetzt gerade gehört haben,
ja,
oder?
Ja, das ist toll, aber das ist so eine Einstellung, die ich eben auch ganz, ganz oft höre, dass man sieht, wo die Probleme sind, dass man sich Hilfe holt, dass man sie sich an unterschiedlichen Stellen holt und eben auch ganz oft in der Mediation und dass diese Kommunikation so wichtig ist. Wenn es den Eltern gut geht, geht es den Kindern auch gut und wenn konstruktiv gestritten oder am besten gar nicht vor den Kindern gestritten wird, dann ist die Gesamtsituation schon viel entspannter, speziell für die Kinder.
Kann man so eine Mediation eigentlich auch vor der vollzogenen Trennung schon machen oder macht das wenig Sinn?
Ja, doch, das habe ich ganz oft, dass Paare kommen, die gar nicht genau wissen, ob sie sich überhaupt trennen wollen und die eben in diesem Schwebezustand sind, der es dann auch ganz schwierig macht, damit umzugehen und die dann in die Mediation kommen und sagen, wir möchten mit Ihnen gerne klären, trennen wir uns nicht und je nachdem, zu welcher Entscheidung wir kommen, wie gehen wir dann mit der Situation um?
Ein Rechtsanwalt ist ja, ich glaube, immer noch verpflichtet, erstmal auf die Fortsetzung der Ehe zu drängen, Herr Koch. Ist das noch so?
Ach, das wüsste ich nicht.
Okay, war aber mal so rechtlich. Okay. Das tun Sie nicht, Frau Wirth, oder?
Nein, das darf ich gar nicht. Also das Ergebnis einer Mediation ist immer ergebnisoffen und liegt in den Händen der Medianten, also der Eltern. Also wenn ich da reingehen würde und würde sagen, oh, ihr seid so nett und ihr habt drei kleine Kinder, also jetzt bitte versöhnt euch, dann ist die Mediation schon gescheitert. Ne, weil das wäre ja mein Lösungsvorschlag und das ist mein Senf, den ich da mit reinbringe und das wäre ganz, ganz verkehrt. Die beiden müssen für sich gucken, wie sieht unser Weg aus, was ist für uns am besten, was ist für die Kinder am besten und wenn das die Trennung ist, ist das die Trennung. Auch wenn mir das als Mediatorin dann vielleicht wehtut zum Schluss, behalte ich das für mich, weil das ist ihr Weg und ihre Situation und dann begleite ich sie darüber hinaus, wenn sie sich dann, man muss sich ja Anwälte holen, wenn man sich trennen möchte und dann begleite ich sie durch diesen Prozess dann eben auch, weil dann kommen neue Schwierigkeiten auf sie zu.
Also das, was Herr Krabbe gerade sagte, man man sollte auch durchaus auf seine eigenen Interessen gucken, weil davon haben die Kinder auch was. Das würden Sie unterschreiben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es darf natürlich jetzt nicht so sein, dass es jetzt rücksichtslos, ne? Ich setze mich jetzt hier durch, aber es ist natürlich wichtig, dass sich alle in dem Prozess wohlfühlen und dass jeder eine Situation sich schaffen kann, mit der er gut klarkommt. Und dann kommen die Kinder auch gut klar.
Streit ums Sorgerecht. Was ist nach einer Trennung die beste Lösung für die Kinder? Das war das Thema heute Abend in der Redezeit. Die Redaktion der Sendung hatte Verena Gonsch. Jetzt gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit Play Jazz und Mauretta Heinzelmann. Und morgen um 21.05 Uhr hören Sie unser Wissenschaftsmagazin Logo. Diesmal aus dem Haus der Wissenschaft in Braunschweig. Die Experten diskutieren dort mit dem Publikum über die wichtigsten Fragen zum Thema, wenn die Nacht zur Qual wird, Volkskrankheit, Schlafstörung. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an der Redezeit und verabschiede mich. Tschüss, sagt Michael Weidemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.